Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es um das Thema HPV gehen, also HPV-Dysplasie und Gebärmutterhalskrebs oder auch Gebärmutterhalskrebs-Vorstufen. Zu Gast ist bei mir Christine. Sie ist Zytologieassistentin und leitet den Personalbereich eines zytologischen Labors. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine.
Hallo, liebe Franziska. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Christine, du leitest, das habe ich ja eben schon gesagt, einen Bereich eines zytologischen Labors. Was bedeutet denn das überhaupt? Was ist denn eine Zytologieassistentin?
Also eine Zytologieassistentin beschäftigt sich den größten Teil des Tages mit der Detektion von Zellen, die nicht der Norm entsprechen, von Läsionen. Und wir suchen Krebszellen. Das ist immer so die vereinfachte Form, wenn mich Leute fragen, was ich mache. Also ich sitze viel am Mikroskop und schaue mir die Materialien, die wir bekommen, an und bin immer auf der Suche nach Zellen, die dort in diesen Abstrich nicht hingehören.
Das heißt also, wenn jetzt der Frauenarzt einen Abstrich nimmt, schickt er diesen Abstrich zu dir und du schaust dir das an.
Ganz genau. Der kommt zu uns, wird dementsprechend, je nachdem, was es für ein Abstrich ist, aufbereitet. Da muss ja ein bisschen was passieren, bis wir den unter das Mikroskop bekommen. Und dann, genau, geht er ins System und dann gucke ich den Abstrich an und schaue mir die Zellen, Flora und so weiter ganz genau an.
Ja. Lass uns mal über HPV-Viren sprechen oder über HP-Viren, ne? HPV ist ja Quatsch, dann ist er doppelt gemoppelt.
Ja, das sagen aber ganz viele.
Ja, ne, aber eigentlich heißt es HP-Viren.
Genau, eigentlich ist es so doppelt gemoppelt, wenn man HPV-Viren sagt.
Was sind denn HP-Viren?
Genau, diese HP-Viren sind Viren, die sich, also es sind ja das humane Papillomavirus und das sind Viren, die sich ganz speziell in Haut und Schleimhäute setzen. Und in unserem Fall interessiert uns eben die Gegend des Gebärmutterhalses, weil der bei der Vorsorge, eben bei der Krebsvorsorge, der Zervixkarzinomvorsorge untersucht wird. Man kann die Viren aber natürlich, das wissen wir ja mittlerweile, auch an anderen Stellen im Körper haben. Vaginalbereich, Vulvabereich, beim Mann Penisbereich, aber auch Mundrachenräume oder Mundrachenraum hat man die Viren nachgewiesen. Und auch da weiß man, dass sie immer mehr und mehr auch dort zu Karzinomen führen können. Ja, es gibt 200 verschiedene Typen dieser HPV oder dieser HP-Viren und 14 davon bezeichnet man als sogenannte High-Risk-Typen. Die anderen sind eher Low-Risk-Typen und die Low-Risk-Typen interessieren uns nicht ganz so, denn da weiß man, die sind zum Beispiel verantwortlich für diese Feigwarzen, so Genitalwarzen. Aber die stehen nicht im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Karzinoms. Wiederum die High-Risk-Viren, gerade die Typen 16, 18, aber auch 31 und 45, sind beinahe in jedem Karzinom nachweisbar. Es gibt, also in den Gebärmutterhalskarzinomen, es gibt natürlich auch immer noch Vorstufen und auch Karzinome, die nicht HPV-initiiert sind, aber in einem Großteil sind vor allem 16 und 18 involviert.
Das heißt, du bekommst die Abstriche aus dem Bereich um den Gebärmutterhals rum oder hast du dann auch Abstriche aus dem Rachen zum Beispiel, die du untersuchst?
Nein, das kriegen wir nicht. Also wir sind ein rein gynäkologisches Labor. Die einzigen Extragyn, sagen wir, Abstriche, die wir bekommen, ist manchmal aus der Mama, also aus der Mamille, aus der Brustwarze. Oder wenn der Gynäkologe da zum Beispiel irgendwas rausgezogen hat, eine Flüssigkeit, das können wir schon auch angucken. oder im Bereich Vulva und Vaginal. Da gibt es auch Abstriche, also gerade auch bei Patientinnen, die zum Beispiel eine Hysterektomie haben. Da kann man ja am Gebärmutterhals nichts mehr abstreichen. Das Organ ist ja meist nicht mehr da. Und somit sind es dann eben Vaginalabstriche, die wir da bekommen. Aber wir haben, genau, wir haben keinen Mundrachen. Es gibt ja auch noch so Pleuraergüsse und so weiter. Das kriegen wir alles nicht. Wir sind rein für die gynäkologische Krebsvorsorge und so das Drumherum, dafür sind wir zuständig.
Okay, und wenn du dann also einen Abstrich bekommst, wo dann die HP-Viren 16 und 18 drin sind, heißt das dann, dass das schon eine Krebsvorstufe ist oder ist das schon Krebs? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also man muss es ein bisschen unterscheiden. Wir bekommen ja einmal eben diese Abstriche des Zellmaterials, das abgenommen wird. Auch da unterscheidet man zwischen diesem sogenannten konventionellen Abstrich. Also ich glaube, das kennen die Frauen, eben diese in Anführungszeichen Glasplättchen, auf die man Material streichen kann. Und dann gibt es ja seit ein paar Jahren diese Dünnschichtzytologie. Da wird das abgestrichene Material in so ein kleines Döschen mit so einer Fixierflüssigkeit geschüttet oder beziehungsweise das wird da so reingerührt oder kommt mit dem Abnahmeinstrument da rein und dann kommen die eben zu uns ins Labor, müssen aufbereitet werden. Und seit 2020, deswegen ist dieser HPV jetzt auch so in aller Munde, seitdem gibt es eigentlich erst dieses sogenannte Screening, das wir bei Frauen ab 35 machen, wo dann zusätzlich nochmal ein HPV-Test abgenommen wird. Und der Unterschied ist eben, der HPV-Test, da wird einfach, das muss man sich vorstellen, wie so bei so einer PCR, wie bei dem Coronavirus, da wird einfach in einer Maschine gemessen und dann gibt es so einen sogenannten Cut-off-Punkt. Und wenn die Viruslast den erreicht, dann sagt man, man ist eben HPV-positiv. In dem Zellabstrich sehe ich nicht den Virus, sondern ich sehe das, was der Virus macht. Also ich sehe die Veränderung des Virus an den Zellen. Der HPV macht ganz spezielle oder hat ganz spezielle Kriterien, wie eine Zelle aussieht, wenn sie infiziert ist mit dem HP-Virus. Und das sehen wir dann unter dem Mikroskop. Und ob die Patientin positiv ist oder negativ, das misst eben nochmal eine andere Maschine, also so eine PCR, so ein PCR-Automat. Genau.
Das heißt, wenn jetzt die Patientin negativ ist, untersucht ihr das auch gar nicht weiter?
Doch, also der Abstrich, das ist egal, ob die Patientin, das ist ja so ein genannter Kombi-Abstrich, sondern einmal macht eben den zytologischen Abstrich, den PAP-Abstrich und den HPV-Test. Und wir gucken uns den Abstrich auf jeden Fall an, also das gehört dazu. Und ich muss auch sagen, ich versuche immer, die Frauen dazu zu bewegen. Also unter 35 hat man ja sowieso jedes Jahr einen Anspruch auf einen zytologischen, also auf einen PAP-Abstrich. Ab 35 eben nur noch alle 3 Jahre, wenn man HPV-negativ ist. Ich versuche aber immer, die Frauen davon zu überzeugen, dieses Geld einmal im Jahr zu investieren und einen sogenannten Igelabstrich machen zu lassen, weil wir uns nicht nur die Zellen natürlich angucken, ob sie normal oder erkrankt sind, sondern es geht auch darum zu schauen, ist eine Entzündung da, sind zum Beispiel Erreger da, hat die Frau einen Pilz, weil das sind natürlich alles Sachen, wenn die ganze Scheidenflora, der ganze pH-Wert und so weiter, wenn das alles so im Ungleichgewicht ist und eben der Körper die ganze Zeit zum Beispiel gegen eine Entzündung oder eben gegen einen Pilz kämpft, dann ist der natürlich damit beschäftigt und kann nicht noch zusätzlich sich darum kümmern, so eine HPV-Infektion in Schach zu halten oder die eben gar nicht erst zuzulassen. Und wir wissen mittlerweile, dass gerade eine Döderlein, also so eine genannte Milchsäurebakterienflora, eine ganz tolle Barriere gegen diesen HP-Virus ist. Und dementsprechend finde ich es auch immer total wichtig zu wissen, ist denn da soweit alles in Ordnung und mache ich es meinem Körper so gut und so leicht wie möglich, mich da vor solchen Infektionen zu schützen. Und man weiß ja auch mittlerweile auch bei der Zahngesundheit und so weiter, dass einfach so eine persistierende Entzündung im Körper einfach überhaupt nicht gut ist. Und dann ist es so, wir haben ja immer auch noch den Faktor Mensch. Das ist beim HPV-Test ein bisschen was anderes, aber gerade in der Zytologie. Es muss natürlich auch immer gut abgenommen und abgestrichen werden. Ne? Wir haben oft das Problem, dass die Gynäkologen ihre Patientinnen nicht verärgern oder erschrecken wollen und dementsprechend nur mit so einem Wattetupfer zum Beispiel so ein bisschen außen am Gebärmutterhals entlang streichen, aber dort erwische ich halt nicht die Dysplasien. Die sitzen nicht außen dort, wo man schön rankommt, sondern im Großteil sitzen sie eben weiter innen im Gebärmutterhals. Und dann muss ich auch ein Abnahmeinstrument nehmen, das vielleicht ein bisschen unangenehm für die Patientin ist, muss ein bisschen weiter in den Gebärmutterhals rein. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass es blutet. Und viele Patientinnen haben dann Angst, wollen eben diesen kurzen, ich sage jetzt mal, Schmerz nicht gerne aushalten und dementsprechend vorsichtig sind halt die Gynäkologen. Und somit hat man natürlich auch nicht immer einen Abstrich mit einer 100%igen Aussagekraft. Das heißt, wenn ich jedes Jahr gehe und mich kontrollieren lasse, dann ist die Chance, dass man, wenn ich was habe, das dann erwischt, weil dann eben, manchmal sind es ja auch Millimeter kleine Bereiche, die dann erkrankt sind, dass ich das einfach mitbekomme. Deswegen bin ich immer sehr dafür, dass die Frauen wirklich einmal im Jahr gehen.
Ich habe gleich mal eine Zwischenfrage dazu. Was sind denn Dysplasien?
Genau, Dysplasien sind die sogenannten Gebärmutterhalskrebsvorstufen. Wir haben da verschiedene, ich sage jetzt einfach mal Zahlen, PAP-Werte. Der normale Wert ist der PAP 1. Dann gehen wir weiter PAP 2. PAP 2a ist der PAP-Wert, den man zum Beispiel macht, wenn eine Patientin eine Konisation hatte und wieder ganz gesund ist, dann ist der erste PAP-Abstrich, wenn der unauffällig ist, nach dieser Konisation immer ein PAP 2a. Also eigentlich die Patientin denkt dann, oh, ist doch noch nicht alles gut, aber doch, es ist quasi der PAP 1 nach Konisation. PAP 2p, dann hat man so Entzündungszeichen, dann ist man eben bei 3, 3d1, 3d2, 4a, bis man eben irgendwann bei einem PAP 5 ist und dann sind wir halt schon beim Gebärmutterhalskrebs, dann ist es wirklich schon ein Karzinom.
Okay, ja. Das heißt, die Frauen, nur, dass ich das für mich nochmal richtig verstanden habe. Die Frauen gehen zum Frauenarzt. Der Frauenarzt macht einen Abstrich. Und wenn dann, ich habe das schon öfter gehört, wenn dann der Abstrich PAP 3 ist, gehen die Frauen dann erst zur Dysplasie-Sprechstunde oder vorher schon? Weil du sagst ja gerade, PAP 5 ist ja erst in Anführungszeichen ein Karzinom.
Genau. Also es ist so, wir sprechen jetzt bei Patientinnen bis 35. Ist man so weit, dass man sagt, man wartet selbst bei einem PAP 3D2. Das ist so die letzte Stufe, bei der man einfach noch eine gewisse Zeit lang zuwartet, weil man sagt, bis 35 haben Studien eben gezeigt, dass sich da das Gewebe, die Zellen noch so schnell und so gut erneuern, dass da die Chance auf eine Rückbildung noch sehr, sehr hoch ist. Vor allem auch bis PAP 3D2. Bei einem PAP 4a, wo wir schon bei einer schweren Dysplasie, einer schweren Vorstufe sind, auch da werden die Frauen dann in eine Dysplasie-Sprechstunde geschickt. Und bei den Frauen über 35 ist es so, dass wenn man auf zwei hintereinander folgenden Jahren einen positiven HPV-Wert hat oder positiv getestet wird, dann muss man in so eine Dysplasie-Sprechstunde. Und wenn man HPV-positiv ist und auch einen 3D1 zum Beispiel hat, auch dann wird man direkt in die Dysplasie-Sprechstunde geschickt. Man wartet nicht ab, bis man tatsächlich beim Karzinom ist, weil das, was ja unsere berufliche Aufgabe ist, ist eben die Zellen so früh zu finden, dass sie sich gar nicht zu einem Karzinom entwickeln können, sondern dass man sie in der Vorstufe schon stoppt, therapiert und die Frauen dann einfach ohne Chemo, ohne Bestrahlung und so weiter davonkommen, sondern einfach nur mit einer in Anführungszeichen meist sehr kleinen OP das Ganze hinter sich lassen können.
Ja, was ist denn dann das Besondere an einer Dysplasie-Sprechstunde? Werden da nochmal andere Abstriche genommen als beim Frauenarzt?
Genau, man muss sich die Dysplasie-Sprechstunde, die Frage kriege ich auch ganz oft gestellt, man muss sich das eigentlich ähnlich vorstellen wie bei der normalen Vorsorge beim Gynäkologen. Also es ist ein Gynäkologe, der hat dieses Kolposkop, also es ist wie ein Mikroskop, mit dem man eben ganz genau auf den Gebärmutterhals schauen kann. Der öffnet sich also das Ganze mit diesen Spekulas, das kennt man ja, ne? Die so ein bisschen aussehen wie so Entenschnäbel, damit man da einfach gut alles sehen kann. Und dann schaut er sich einfach den Gebärmutterhals erstmal an. Und man weiß mittlerweile, dass es gibt so eine sogenannte Essig Lösung, also es ist Essigsäure ganz, ganz hoch verdünnt. Und wenn man die auf den Gebärmutterhals aufträgt, dann zeigen sich erkrankte Stellen, also diese sogenannten Läsionen oder Dysplasien, die zeigen sich dann so ein bisschen in so einem spinnennetzartigen, in so einer weißen Verfärbung. Und dann weiß man, okay, da sind Zellen, die entsprechen einfach nicht der Norm. Und man teilt es ein in High-Cell und Low-Cell, beziehungsweise in Minor und Major Changes. Also das wissen die Kolposkopiker dann, ob man schon mit einer höhergradigen Dysplasie oder eher einer geringgradigen Dysplasie da rechnet. Die sehen das einfach aufgrund ihrer Erfahrung. Dann wird, wenn man dann was sieht, meist so eine kleine Gewebeprobe genommen. Der Gebärmutterhals ist eigentlich eine Stelle, die nicht schmerzempfindlich ist, also wo es eigentlich keine Schmerznerven gibt. Somit sagen die meisten Frauen, sie spüren überhaupt nichts. Viele Ärzte lassen die Frauen dann auch einmal husten oder so und dann wird einfach minimal ein bisschen Gewebe weggeknipst. Das wird eingeschickt. Dann, wenn es ein wenig bisschen blutet, wird das eben gestoppt. Klar, das ist ja alles sehr gut durchblutet. Und danach gibt es noch eine Jodprobe. Bei der Jodprobe ist es genau andersrum. Die Flächen, die sich nicht jodrot einfärben, bei denen sagt man auch hier besteht eine Auffälligkeit. Und man macht es einfach, um so ein bisschen zu sehen, wo sitzt denn überhaupt diese Läsion und habe ich wirklich eine? Weil es merken wir, oder es ist jetzt rausgekommen, wir sind jetzt ja im vierten Jahr dieses Screenings, dass es doch immer mal wieder Patientinnen gibt, die zytologisch immer ein POP 1 sind, dann aufgrund von eben diesem zweimaligen HPV-Positivsein zur Dysplasie-Sprechstunde geschickt werden und der Kolposkopiker dann eben doch irgendwo eine ZIN3 entdeckt, also eine schwere Dysplasie. Das kommt leider immer häufiger vor. Sind so mehrere Faktoren, die da zusammenkommen, warum man auch solche Ergebnisse leider immer mal wieder hat.
Ja, das habe ich auch tatsächlich schon häufig gehört, dass Frauen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, ach, die hatten immer einen unauffälligen Abstrich und jetzt auf einmal ist es aber doch ganz schlimm, ne? Und ja. Da hängt das aber damit zusammen, wie derjenige den Abstrich nimmt, ne? Und von welcher Stelle, wie du vorhin schon gesagt hast, ne?
Genau, also wenn man eben nicht tief genug abnimmt oder eben, wenn es so minimal ist, wirklich nur so ein paar Millimeter, man hat es einfach nicht erwischt. Der Kolposkopiker, der sieht natürlich viel genauer und der guckt sich das viel genauer an als der Gynäkologe oder die Gynäkologin, die dann einfach den Abstrich da nimmt. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn dann Patientinnen sagen, ja, ich hatte noch im Januar einen PAP 1 und dann 4 Monate später war es auf einmal ein 4A. Nee, das ist nicht auf einmal ein 4A gewesen. Diese Läsionen, diese Dysplasien, die wachsen ganz langsam. Man sagt, bei einem Karzinom im Gebärmutterhals geht man von 10 bis 15 Jahren aus. Ja, das ist eine lange Zeit. Und so langsam wachsen natürlich auch diese Vorstufen. Das heißt, die Patientin hatte nicht im Januar den PAP 1. Die hatte diese Dysplasie auch schon im Januar. Die ist halt einfach nur nicht entdeckt worden. Und jetzt werden die Stimmen natürlich zum Teil auch immer lauter. Ach ja, es gibt immer mehr Gebärmutterhalskrebs oder Vorstufen. Nee, es gibt nicht mehr. Es werden einfach nur durch diese Neuerung der Dysplasie-Sprechstunde einfach mehr gefunden. Da waren die vorher auch schon.
Ja. Was muss man denn beachten, wenn man zu einer Dysplasie-Sprechstunde geht? Also als Patientin meine ich.
Ja. Also man selber, wenn man dort ist und auf dem Stuhl ist, muss man eigentlich gar nichts beachten. Das, was man halt mitbringen muss, sind eben seine Befunde. Aber da wird man meist von den MFAs, die einen da aufnehmen, ganz gut aufgeklärt. Also der Kolposkopiker braucht eben immer die Vorbefunde, damit er so ein bisschen weiß, womit er arbeiten kann. Was man aber im Vorhinein tun sollte, ist sich vielleicht nicht einfach darauf verlassen, dass die Dysplasie-Sprechstunde, die man da auf dem Überweisungsstein stehen hat, auch die ist, zu der man geht. Weil wir haben seit 2020 eben diesen enorm erhöhten Bedarf an Dysplasie-Sprechstunden durch dieses neue Verfahren. Und die sind seitdem wirklich wie Pilze aus der Erde geschossen. Und ich muss sagen, dass die eben nicht immer gut sind. ich kann natürlich so viel da drauf schauen, wie ich will. Wenn ich diese Läsionen nicht richtig einschätze und einordne, dann knipse ich da Biopsien raus, wo vielleicht überhaupt gar nichts ist. Und dann ist der histologische Befund unauffällig und letztlich ist vielleicht doch irgendwas da. Also ich würde immer schauen, dass ich entweder zu einer Dysplasie-Sprechstunde gehe, die wirklich zertifiziert ist. Das haben die meisten irgendwo auf ihrer Website oder so stehen. Weil da weiß man einfach, da ist eine spezielle Ausbildung, ein Erfahrungsschatz, ein großes Wissen vorhanden. Oder tatsächlich zu einer Dysplasie-Sprechstunde, wo man weiß, die besteht einfach schon seit Jahren und ist nicht erst seit 1-2 Jahren da. Denn das ist wirklich etwas, wo man durch die Berufserfahrung ja einfach deutlich besser aufgehoben ist.
Ja, finde ich total gut, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man diesen Überweisungsschein stehen hat, dass man zur Dysplasie-Sprechstunde gehen soll, dann ich wüsste gar nicht, wo die nächste ist, weißt du? Also da müsste ich mich ja sowieso erstmal umhorchen und gucken, dass ich eine wohnortnah finde.
Genau, man kann aber tatsächlich im Internet das auch eingeben und dann kriegt man also eine Liste von Dysplasie-Sprechstunden in Deutschland und dann muss man einfach bei sich in der Umgebung mal gucken und es lohnt sich dann vielleicht auch, den einen oder anderen Kilometer mehr zu fahren, wenn man dann weiß, man ist da auf der sicheren Seite. Und du hattest vorhin auch nochmal gefragt, ab welchem Pub man quasi zur Dysplasie-Sprechstunde geht und hast diesen Pub 3 angesprochen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil diese Anfragen kriege ich natürlich auch immer wieder und einen PAP 3 gibt es nicht. Es gibt einmal einen PAP 3D1 oder 2 und das sind ganz klare Befunde. Da ist ganz klar für uns Zytoassistentinnen und Zytologen, wie muss eine Zelle, ein Zellbild aussehen. Das ist immer plattenepithelial, es hat immer bestimmte Merkmale und dann kann ich das einschätzen. Also ich sage meinen Frauen, die mich anschreiben auf Instagram auch immer, du hast einen super Befund, weil der ist ganz klar, der ist toll einzuordnen. Da muss man keine Angst haben. Dann gibt es aber diesen PAP3P oder PAP3G. Und das sind die Befunde, vor denen man wirklich ein bisschen Angst haben muss. Weil ich sage immer, das sind so Befunde, die sind alles oder nichts. Man muss sich ja vorstellen, dass wenn ich so eine Gewebeprobe habe, das ist so ein ganzes Zellknäuel. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber wenn ich so einen Zellabstrich habe, dann sind die einzelnen Zellen, die sind ja ganz empfindlich und die können natürlich durch Entzündungen, durch eine schlechte Fixierung, durch alle möglichen äußeren Umstände auch mal so sein, dass man sie nicht gut auswerten und sehen kann unter dem Mikroskop. Oder wenn die Patientin zum Beispiel ihre Periode hat, wenn viel Blut dabei ist, wenn die ganz entzündet sind und so weiter, dann können Zellen einfach auch mal wirklich, wirklich schlimm aussehen, so dass wir einfach sagen können, entweder ist es so hochgradig entzündlich und so kaputt, dass es eigentlich nichts ist, dass man die Patientin wirklich nur auf eine Entzündung behandeln muss, oder es ist eine schwere Dysplasie. Also wenn man diesen PAP 3 hat, da ist PAP 3G oder PAP 3P, da ist eigentlich nicht viel dazwischen. Dementsprechend ist es für uns Zytos auch immer ein ganz unbefriedigender PAP, weil wir natürlich der Patientin viel lieber sagen würden oder auch dem behandelnden Gynäkologen, das ist dein Befund. Dementsprechend versuchen wir, das auch immer sehr, sehr selten zu machen, sondern schon immer uns irgendwie einzuordnen und einen klaren Befund zu machen. Und dieses P und G kann ich vielleicht noch erklären. Das steht für plattenepitheliale und für glanduläre, also drüsige Zellen. Wir haben ja im Gebärmutterhals, und das ist eben auch die Stelle, bei der dann am ehesten so ein Karzinom oder eine Vorstufe entsteht, diese Zone, in der sich Plattenepithel in Drüsenepithel umwandelt. Und in dieser Zone hat man halt am ehesten diese Veränderung, weil die Zellen sich natürlich schnell teilen und manchmal in dieser Teilung und in diesem Umwandlungsprozess von der einen Zellsorte in die andere, die Zelle eben dann mutiert und sich eben nicht regelgerecht und gesund weiterentwickelt. Und dementsprechend muss man auch immer so ein bisschen aufsplitten, wo ist denn die Dysplasie? Ist sie eher in dem Plattenepithelialen, so ein bisschen Richtung äußeren Gebärmutterhals oder ist sie eher glandulär, drüsig? Und dann weiß ich, das Ganze geht eher so ein bisschen in den inneren Bereich des Gebärmutterhals.
Spannend. Hast du denn auch manchmal den Fall, dass du sagen musst, ich kann diesen Abstrich jetzt überhaupt gar nicht auswerten? Du brauchst nochmal einen neuen?
Ja. Also tatsächlich. Ja. Das machen wir sehr selten. Ein großer Indikator, sage ich den Frauen auch oft, wenn sie so ein bisschen ihre Befunde besprochen haben möchten, also wirklich ein guter Indikator dafür, ob ein Zellabstrich gut gemacht ist, ist immer, ob ich diese sogenannten Zylinder- oder CK-Zellen da drin habe. Das sind eben diese Drüsenzellen, da weiß ich schon mal, wenn die da drin sind, dass der Gynäkologe tief genug abgenommen hat. Und dann ist es natürlich schon so, dass es manchmal Abstriche gibt, die sind einfach so blutig oder da sind so viele Leukozyten drin, dass die so überlagert sind, die Zellen, dass wir dann wirklich einfach sagen, wir können den so nicht, also die Qualität ist so schlecht, dass wir einfach nicht dafür stehen können, dass da nicht doch irgendwo unter diesen vielen, vielen Zellen, die sich überlagern, irgendwo eine dyskaryotische, also eine erkrankte Zelle drunter ist. Und dann schicken wir das auch mit eben nicht beurteilbar, PAP0 ist das dann tatsächlich zurück und sagen dann, also dann hat der Gynäkologe, kommt ja auch immer so ein bisschen, es muss ja dieses ganze Abrechnungstechnische auch dazu stimmen, der hat dann nochmal 3 Monate Zeit und kann dann die Patientin einfach nochmal einbestellen, wenn sie beispielsweise nicht ihre Tage hat oder wenn man die Entzündung ein bisschen behandelt hat oder so und dann einfach nochmal einen neuen Abstrich machen, weil wir Zytologieassistentinnen haben ja eh immer nochmal das Glück, wir geben ja unsere ganzen Befunde, die wir als auffällig empfinden, an unsere Chefinnen oder Chefs weiter und die Zytologen müssen dann ja sowieso jeden Abstrich nochmal anschauen und mitbefunden und die sind ja letztlich die, die das Ganze legitimieren und den Befund nach außen geben. Das dürfen wir als Zytologieassistenten ja gar nicht und auch die sind dann manchmal so, dass sie sagen, also dafür kann ich einfach nicht mit meinem Namen, mit meiner Reputation stehen, wenn da doch irgendwann mal was auftauchen sollte, dass die Patientin doch in 5 Jahren kommt und da ist auf einmal irgendwas, so geht das nicht. Die Ärzte, also die Gynäkologen finden das natürlich immer nicht so toll, wenn sie dann nochmal die Patientin einbestellen müssen. Es wirft natürlich immer so ein bisschen unschönes Licht dann irgendwie auf die Praxis und oh, warum muss ich denn jetzt nochmal? Aber ich denke, mit dieser Aufwand ist dann doch nochmal besser, als dass man irgendwas übersieht und irgendwann dann vielleicht doch das böse Erwachen hat.
Ja. Wie häufig hast du das denn bei dir, wenn du dir die Abstriche unter dem Mikroskop anguckst, dass da tatsächlich ein PAP5 dabei ist?
Es kommt immer so ein bisschen auf die Anzahl an, die das Labor an Einsendungen bekommt. Und ich würde sagen, also in einem kleineren Labor hat man das vielleicht so 5-6 Mal im Jahr. Also wirklich nicht so häufig. Bei uns jetzt in einem größeren Labor haben wir das vielleicht so 2-mal im Monat ungefähr. Aber es ist auch in einem Großteil so, dass die Ärzte, die uns den Abstrich schicken, dann meist vorher schon was gesehen haben. Ne? Also die haben dann gesehen, oh, das ist total blutig gewesen. Oder da ist wie so ein Polyp, also so ein Tumor einfach schon, der vielleicht aus der Vagina rauswächst. Oder also viele von den Patientinnen haben einfach schon, oder von den Gynäkologen, haben einfach schon eine Vorahnung, dass da irgendwas nicht stimmt. Und es betrifft zumindest so, dass wir wirklich von einem Karzinom sprechen, auch oft eher den älteren Anteil der Patientinnen. Diese schweren Vorstufen, die hat man schon auch wirklich, wirklich häufig in jungen Jahren oder diese Karzinoma in situ, also Karzinome, die eben nicht invasiv wachsen, also auch so schlimmste Vorstufe quasi sind, die man haben kann. Die Patientinnen sind sehr, sehr jung. Wir haben auch immer mal wieder so Endometriumkarzinome und so, die auch mal bei jüngeren Patientinnen sind. Aber es ist schon so, dass wir im Moment noch zumindest beim Gebärmutterhalskrebs so weit sind, dass die Patientinnen meist älter sind. Gott sei Dank. Es ist ja bei Brustkrebs beispielsweise ganz anders.
Also das ist auch mein Eindruck, ja, dass die Frauen da jünger werden.
Ja, definitiv.
Wie stehst du denn zu der Impfung? Weil man kann sich ja gegen HPV impfen lassen. Mhm. Und das wird ja auch empfohlen schon für Kinder, bevor die das erste Mal Geschlechtsverkehr haben. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, also ich stehe sehr positiv zu dieser Impfung. Ich bin ja auch Mama von 2 Kindern. Unsere Große ist 11 und der Kleine, oder wird jetzt 11 und der Kleine ist 6. Und tatsächlich hat unsere Große jetzt letzte Woche ihre 2. HPV-Impfung bekommen, weil, also ich bin, oder wir sind keine Eltern, die, ich sage jetzt immer, alles kurz und klein impfen, ja, sondern unsere Kinder haben die Impfung, die wir als notwendig und die wir auch als, ja, die wir wichtig finden. Und für HPV gab es, da durfte mein Mann quasi gar nicht mitdiskutieren, weil ich denke, das ist etwas, also jede zweite Frau, ja, oder jeder zweite Mensch hat in seinem Leben oder macht irgendwann mal so eine HPV-Infektion durch. Und in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz werden das ja keine Karzinome, sondern bekommt der Körper das ja einfach total gut selber in den Griff und heilt diese Infektion aus und man kriegt es vielleicht nicht mehr mit. Aber wenn es doch anders läuft, dann ist es ein toller, also es ist für mich einfach super, meine Kinder schützen zu können. Mein Sohn insofern, dass er das nicht weitergibt und da einfach seine späteren Partnerinnen zu schützen. Und meine Tochter insofern, dass sie selber hoffentlich nie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Und ja, ich weiß, dass das Thema Impfung in Deutschland ja wirklich sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und wir sind im Moment also bei HPV bei einer Impfquote von 40%, was ich als sehr, sehr gering empfinde. Und ich habe das schon oft auf Instagram thematisiert und ich weiß auch, dass da immer mal wieder Menschen dabei sind, die sagen, ach ja, und dann gibt es Impfschäden und so weiter. Also die HPV-Impfung gibt es seit 2006 und auch seitdem gibt es Studien und es sind außer mal Hauterkrankungen, also so allergische Reaktionen der Haut oder diese typischen Impfnebenwirkungen wie Müdigkeit oder dass der Arm wehtut oder so, ist wirklich nichts bekannt. Also es ist eine der sichersten Impfungen, die wir haben und ich glaube oft, zum Beispiel Frauen, die an einem Mama-CA, so an einem Brustkrebs erkrankt sind, die hätten sich sehr gewünscht, es hätte vorher eine Impfung gegeben, womit sie sich zumindest hätten ein bisschen schützen können und diese Odyssee, diese Hölle, durch die sie gehen müssen, dass man die ihnen hätte ersparen können. Und das möchte ich einfach für unsere oder für meine Tochter vor allem haben. Somit bin ich auf jeden Fall pro Impfung. Und man sagt eben, im Alter von 9 bis 14, also man weiß, dass eben im Alter von 9 diese Immunantwort des Körpers am stärksten ist. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt nur, dass man schon ab 9 impft, weil man ganz sicher gehen will, dass die Kinder noch keinen sexuellen Kontakt hatten. Ich hoffe, das haben sie auch mit 10 oder mit 11 noch nicht. Aber da ist einfach die Immunantwort am besten und somit einfach, ja, so früh wie möglich. Und ich finde es eine tolle Sache und bin sehr froh darüber, dass wir so ein bisschen Schutz zumindest für die Kinder haben. Und man weiß ja auch mittlerweile, dass auch Patientinnen, die zum Beispiel schon mal eine schwere Dysplasie mit einem HPV-Infekt hatten und dann konisiert worden sind, dass auch da jetzt die Impfung nach der Konisation bezahlt wird, weil man so ein bisschen davon ausgeht, dass die Patientin eben wieder bei Null anfängt. Und dann auch Patientinnen, die eine HPV-Infektion gerade durchmachen, die haben ja meistens nur einen Typ. Und die Impfung schützt ja gegen, mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 9 Typen. Das heißt, der Körper kann sich mit einem Typ einfach auseinandersetzen und ist geschützt und kann sich dann nicht nochmal mit den anderen Virustypen infizieren. Weil es ist schon auch möglich, dass man eine Infektion hat mit 2, 3, 4, 5 Typen. Und das ist natürlich dann deutlich schwerer für den Körper, die zu bekämpfen, als wenn ich da nur einen Virus rumschwirren habe, gegen den ich arbeiten muss. Somit ja, auf jeden Fall pro Impfung.
Ich hatte schon mit Frauen gesprochen, die an Gebärmutterhalskrebs erkrankt waren und geimpft waren. Und dann gesagt haben, ja, damals gab es irgendwie diesen, es gibt ja verschiedene Formen, damals haben die noch nicht gegen alles impfen können. Und das sagst du ja jetzt auch, ne? Gegen 9 Typen kann man impfen.
Genau, man hat angefangen, glaube ich, wirklich nur mit 16 und 18. Und das sind auch natürlich die Typen, die zu 70% einfach an diesen Cervixkarzinomen dann vorhanden sind oder die damit initiiert sind. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, eben auch noch eine ganze Reihe anderer Typen, HPV-High-Risk-Typen, die genauso viel Schaden anrichten können. Und ja, wenn ich mich dann habe 2006 impfen lassen, dann war eben die Impfung natürlich deutlich, bietet die deutlich weniger Schutz, als wenn ich die Kinder jetzt impfen lasse, wo eben von 14 9 Typen schon mit inbegriffen sind. Ja.
Heißt das denn, dass man sich dann nochmal nachimpfen lassen sollte nach ein paar Jahren?
Das kann man auf jeden Fall machen. Also da man muss halt immer gucken. Also die Impfungen kosten, glaube ich, 400 Euro, wenn man die selber bezahlt. Es gibt eben nur ganz spezielle Dinge, die vorhanden sein müssen, damit man die Impfung von der Kasse bezahlt bekommt. Ansonsten muss man die eben selber zahlen. Diese Diskussion führe ich auch immer wieder. Aber wenn man das Geld hat und sagt, ich fühle mich dann sicherer, dann kann man sich da auf jeden Fall auch nochmal nachimpfen lassen, ja, um einfach deutlich geschützter noch vor den anderen Typen zu sein.
Du hast gesagt vorhin, dass manchmal Frauen an dich rantreten und gerne mit dir ihren Befund besprechen möchten. Mhm. Du bist doch aber als Zytologieassistentin im Labor. Hast du denn da auch Kontakt zu Patienten oder ist es so, dass du durch deine Aufklärungsarbeit das anbietest?
Genau, also nein, im Labor fragt uns da keiner. Da sind es leider, das ist manchmal erschreckend, dann tatsächlich die MFAs oder die Ärzte, die dann anrufen und doch nochmal erklärt haben wollen, was wir da aufgeschrieben haben. Aber das ist tatsächlich eher so in meiner Aufklärungsarbeit über Instagram oder ich bin ab und zu auch noch in Facebook in so einer Gruppe aktiv. Und da ist es eben so, dass die dann ihren Befund zugeschickt bekommen, weil sie eben zur Dysplasie-Sprechstunde gehen sollen. Dann fangen sie an zu lesen und dann sieht sie ganz verunsichert, was da alles drin steht. Und dann darf da eine 3 bis 4 stehen. Und warum ist denn da ein Plus und da ein Minus? Und genau, und schicken mir dann immer mal wieder den Befund. Also ich sage auch immer, ich bin keine Ärztin und ich darf natürlich keine Diagnosen stellen oder so, aber ich kann Ihnen natürlich erklären, was Sie da vor sich haben und mit wie viel Sorge oder eben nicht Sorge Sie in Ihre nächsten Termine gehen müssen. Und das mache ich auch total gerne, weil ich leider feststelle, also ich habe diesen Instagram-Account ja wirklich erst seit Anfang des Jahres, dass ich den so intensiv betreue, weil ich eben auch vorher in dem Labor, in dem ich war, einfach gemerkt habe, weil da zum Teil dann tatsächlich Patientinnen angerufen haben. Wir waren eben deutlich kleiner, da war das alles, ging das alles ein bisschen über kürzere Wege und angerufen haben und dann wirklich überhaupt nicht wussten, wo sie stehen. Mein Ex-Chef hat ja auch eine Dysplasie-Sprechstunde, auch da haben dann Patientinnen sich ab und zu mal vertan und eben sind dann bei uns im Labor gelandet und haben uns dann ihr Leid geklagt. Und dann habe ich gedacht, okay, also man kann ja nicht den Frauen, die beispielsweise nur HPV-positiv sind und ein PAP-1 haben, einen Brief schicken mit den Worten, ihr Krebsabstrich ist positiv. Also was soll denn eine Frau denken, wenn sie so einen Brief bekommt? Ja, die muss ja Angst haben, dass sie in einem Jahr irgendwie, dass es sie nicht mehr gibt. Und das ist einfach, ja, da versuche ich einfach ein bisschen aufzuklären, ein bisschen Angst zu nehmen und ja, ein wenig zu helfen.
Ganz großartig. Also wenn jetzt die eine oder andere Hörerin, und das kann ich mir durchaus vorstellen, eine Frage zu ihrem Befund hat, zu ihrem Schreiben, was sie zugeschickt bekommen hat, darf die sich bei dir melden?
Ja, total gerne.
Oh, schön. Ja. Also da wirst du ja wahrscheinlich dann in nächster Zeit viel zu tun haben.
Nein, das mache ich total gerne. Ich mache das ja natürlich neben Job und Familie und so weiter. Also ich sage dann den Mädels auch immer, ihr müsst mir manchmal ein paar Tage geben. Es ist halt auch nicht immer ganz einfach. Also die Fragen, die da kommen, die sind eben meist auch nicht mit einmal Ja oder Nein zu beantworten, sondern so individuell, wie die Befunde sind, sind die Menschen, sind deren Ängste, sind deren Nöte und dementsprechend kann ich die Sachen auch nicht immer einfach von jetzt auf gleich und so zwischen Tür und Angel beantworten, sondern manchmal ist es dann wirklich ein Austausch, der über 2-3 Stunden geht und das braucht natürlich immer viel irgendwie Zeit und Muße und auch Energie und die hat man ja manchmal dann einfach auch am Ende des Tages nicht. Deswegen entschuldige ich mich immer schon vorher, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, aber ich mag dann nicht einfach irgendwas sagen, sondern ich mag das schon ja mit Bedacht, das, was ich da äußere, machen. Weil, und das ist vielleicht auch nochmal ein großer Punkt, den man erst so richtig auf dem Schirm hat, seitdem es diese neue Vorsorge gibt. HPV ist nicht nur etwas Körperliches, sondern HPV ist auch, hat eine ganz, ganz große psychische Komponente. Und die wird von vielen Gynäkologen und auch Kolposkopikern und so weiter immer außer Acht gelassen, weil ich mache mir natürlich Gedanken, wenn ich so ein Virus in mir habe. Gebe ich den weiter? Woher habe ich den? Gibt es Untreue in der Partnerschaft? Kann ich überhaupt, wenn ich keinen Partner habe, noch daten? Kann ich mich auf neue sexuelle Dinge einlassen? Also wie werde ich den Virus los? Ne, was passiert, wenn ich ihn doch wieder kriege, wenn wir uns denn von meinem Partner hin und her schießen? Also da sind so viele psychische Komponenten und Fragen, die den Frauen dann in den Kopf kommen, dass das wirklich, ja, das ist nicht nur das Körperliche, es ist wirklich auch eine hohe psychische Seite, die man beleuchten muss und bearbeiten muss dabei.
Ja, also ich finde auch die Seite, die du da bei Instagram hast, ich finde das so wertvoll, weil oft weiß man ja gar nicht, wohin mit seinen Fragen. Und von daher, vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Gespräch zu führen.
Sehr gerne.
Gibt es noch etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, mein ganz großes Anliegen ist es, den Frauen, die an dieser Krankheit, und es ist egal, ob es nur in Anführungszeichen die HPV-Infektion ist, ob es eine Vorstufe ist oder ob sie wirklich schon an Gebärmutterhalskrebs erkrankt sind, bitte schämt euch nicht dafür, weil diese Krankheit ist mit so viel Scham behaftet. Da hatte ich gestern Abend gerade noch ein ganz tolles Gespräch dazu, dass tatsächlich Frauen mir nicht offiziell folgen, weil sie sich dafür schämen, dass mein Name oder dass das irgendwo auftauchen könnte online, dass sie dieser Seite folgen und Scham davor haben, dass sie quasi selber schuld sind, dass sie diese Erkrankung haben, dass sie eben zu viele Sexualpartner haben oder so. Der Brustkrebs hat so eine große Lobby, die Mädels dafür sind so laut und so, die gehen raus und die sprechen darüber und da gibt's überhaupt kein Tabu und kein Scham, beziehungsweise es wird immer besser. Und Gebärmutterhalskrebs hat es überhaupt nicht, weil sich viele Frauen einfach so unglaublich für diese Krankheit schämen und ihnen oft suggeriert wird und sie das auch von sich selber denken, dass sie selber schuld daran sind, dass sie erkrankt sind. Und daran hat niemand Schuld. Niemand sucht sich eine Krankheit aus und niemand sucht sich aus, so ein Schicksal zu erleiden, sondern deswegen sprecht darüber, seid laut und schämt euch nicht für das Schicksal, das ihr leider da annehmen müsst.
Das ist eine total wichtige Botschaft. Da tragen wir beide ja auch unseren Teil zu bei, indem wir diese Folge aufgenommen haben. Von daher ganz lieben Dank, liebe Christine, und ja, mach unbedingt weiter so.
Total gerne. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen, liebe Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.